Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Geht wieder los. Die neue Saison, sie steht quasi vor der Tür. Nur noch ein paar Tage und dann wird wieder um Punkte gekämpft in der Bundesliga bei den Männern. Und darauf schauen wir natürlich voraus. In der großen Saisonvorschau von Kreisab. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr darüber. Und heute sind wir in den Landeshauptstädten unterwegs. Natürlich nicht in allen, denn es gibt einige, die in der Bundesliga einen Verein haben. Aber drei davon machen den Auftakt. Ihr kennt das. Wie immer sind es 6 Folgen mit je 3 Clubs, die beleuchtet werden, und heute mit dabei sind die TSV Hannover-Burgdorf, der THW Kiel und der TVB Stuttgart. Und das ist ein äußerst interessanter Verein, aber es ist noch viel interessanter, wenn ich euch jetzt einen spannenden Fakt verrate, denn es gab nie einen anderen Experten bei der Saisonvorschau für den TVB Stuttgart und der TVB geht in seine 10. Erstligasaison. Das bedeutet, unser Experte Thomas Wagner von der Waiblinger Kreiszeitung, der feiert ein kleines Jubiläum hier bei Kreisab und ist der einzige Experte, der jetzt 10-mal in Serie bei der Saisonvorschau mit dabei ist. Ich denke, das wusste er nicht. Ich begrüße ihn trotzdem oder vielleicht auch genau deswegen sehr, sehr herzlich bei uns in der Sendung. Hallo Thomas.
Hallo Sascha. Ist das gut oder ist das schlecht, wenn ich so lange dabei bin?
Nein, das ist doch gut. Konstanz ist doch eine gute Sache, oder? So viel Kontinuität würde sich der ein oder andere Verein auch wünschen, auf der Trainerbank zum Beispiel.
Ja, vielleicht wird es mal besser beim TVB, wenn ein anderer das macht. Könnte auch sein.
Das weiß ich jetzt nicht unbedingt, denn wenn wir mal ein bisschen schauen auf die Bilanz des TVB Stuttgart, dann können wir ja schon eine gute Tendenz erkennen. Man wurde zweimal 15., 22 und 23 und jetzt erreichte man in der Vorsaison Platz 11 und das ist die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Also ich weiß gar nicht, warum du mit dir selbst so kritisch bist.
Ja, nicht nur die beste Platzierung, es gab einen Nebeneffekt, einen schönen. Der TVB war ja das beste Team in Baden-Württemberg. Überraschenderweise vor den Rhein-Neckar-Löwen, vor Göppingen, und gut, Balingen ist abgestiegen. Darauf sind sie auch ein bisschen stolz.
Ja, das können sie, glaube ich, auch sein. Und das war auch nicht unbedingt abzusehen, wenn man mal überlegt, dass die Rhein-Neckar-Löwen natürlich mit einem deutlich höheren Etat unterwegs sind, dass sie höhere Ansprüche haben und dass der Kader eigentlich auch mehr hergibt als beim TVB Stuttgart. Aber da muss man natürlich den Hut vorziehen. Es war nicht die beste Punkteausbeute. Das ist ja auch interessant. Man hatte mal 32 Zähler in der Saison 2021. Allerdings gab es da auch mehr Spiele. Das war die Saison nach Corona mit 2 Mannschaften mehr. Das muss man da ein bisschen in Relation sehen. Setzen, aber trotzdem am Ende Platz 11 und ich denke, damit war man mehr als zufrieden.
Der TVB war auf jeden Fall damit zufrieden, wobei man sagen muss, dass der Klassenverbleib ja erst am drittletzten Spieltag eingetötet wurde. Das war ja eine sehr enge Saison, aber angesichts der großen Probleme, die der TVB hatte, verletzungsmäßig, waren sie auf jeden Fall sehr zufrieden.
Das denke ich auch. Und ja, es gab natürlich immer auch das ein oder andere Spiel, wo man sich dann hinterher gefragt hat, ist das eigentlich, ich will nicht sagen Bundesliga-tauglich, so weit will ich nicht gehen, aber es gab das ein oder andere Spiel, wo es schon harte Kost war zuzusehen. Und sie hatten natürlich einen super Transfer im vergangenen Sommer, das war Kai Häfner, der ein bisschen gebraucht hat, bis er reingekommen ist. Aber in dem Moment, wo er richtig drin war, Thomas, hat das auch mit der Mannschaft insgesamt deutlich besser funktioniert.
Auf jeden Fall. Also wie du sagst, am Anfang hat er ein bisschen Probleme gehabt, aber unterm Strich war er der wichtigste Mann beim TVB, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und an seiner Seite, das darf man nicht vergessen, hat er Max Häfner bis zu seiner schweren Verletzung eine überragende Saison gespielt. Die beiden zusammen mit Lukas Laube fand ich ein überragendes Trio, das wirklich großen Anteil hatte am Erfolg. Und umso erstaunlicher war es dann, dass sie die Verletzungen weggesteckt haben. Also ich denke auch, dass der Max Häfner da auf dem Niveau gespielt hat, wo er kurz vor der Nationalmannschaft war.
Okay, das ist eine relativ deutliche Aussage. Wie sieht es denn bei ihm mit der Verletzung aus? Ist er wieder fit?
Nee, also bei ihm, das ist der von den 4, 5 Leuten eigentlich, die verletzt waren, der am spätesten zurückkommt. Also da wird es mindestens Januar. Ein paar Verletzte sind jetzt mittlerweile zurück. Der Nico Schöttle, der ausgeliehen war letzte Saison in Zweitligisten ASV Hamm und da eine super Entwicklung gemacht hat. Der spielt schon wieder seit 2 Wochen. Drucha Novitius, der ja auch 3/4 Jahr weg war, will jetzt am Wochenende eingreifen. Wieder und Lukas Laube, schätze ich, im Oktober.
Das sind dann zumindest mal bei den anderen Spielern ganz gute Aussichten. Also vielleicht sollten wir auch nochmal dazu erwähnen, der eine oder andere wird es nicht mehr im Kopf haben. Max Häfner hat sich im Februar einen Kreuzbandriss zugezogen. Und ich habe das Spiel damals auch live gesehen und es sah überhaupt nicht gut aus. Da konnte man es in der Situation eigentlich schon erahnen. Und du hast es gerade gesagt, mit ihm wird im Januar wieder gerechnet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ihm dann auch entsprechend Zeit gibt und er auch komplett fit wieder zurückkommen kann. Das ist natürlich erstmal ein herber Verlust, gar keine Frage. Wir schauen natürlich wie immer auf die Kader der Mannschaften. Das kennt ihr ja, das werden wir bei allen 18 Vereinen so tun. Wir schauen auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Wir schauen auf die Spieler, die neu dazugekommen sind. Und wir gucken, wie sind die Erwartungen der Teams? Was denkt unser Experte? Wie werden die Mannschaften jeweils abschneiden? Und da sind die ein oder anderen Prognosen mit dabei, wo man denken kann, huh, das ist interessant und spannend. Ich erinnere mich an die Prognose von Dirk Pille, der gesagt hat, der THSV Eisenach kann den Klassenerhalt schaffen, weil sie einen guten Trainer haben und weil das System gut ist. Und alle haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Eisenach in der ersten Liga, Klassenerhalt auf gar keinen Fall. Also das werden wir auf jeden Fall beobachten und ich bin mir relativ sicher, dass Thomas auch optimistisch in die Spielzeit geht. Aber wir schauen zunächst natürlich auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und da sind einige Stammspieler auch mit dabei gewesen. Ne? Also da sind Akteure mit dabei, die in den letzten Jahren auch den TVB Stuttgart geprägt haben, zum Beispiel Adam Lönn.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke aber, dass sie gerade auf dieser Position mit Leni Rubin einen 1:1 Ersatz geholt haben. Aber Adam wird als Typ auf jeden Fall fehlen. Aber ich vermute, dass sie den Leni Rubin schon länger ein bisschen im Auge hatten und dann halt einer zu viel an Bord gewesen.
Adam Lönn spielt jetzt bei PSG Dax in Frankreich, also er ist nochmal in ein anderes Land gegangen und versucht sich jetzt dort, ist ja auch eine absolut ja, starke Liga, das kann man glaube ich so sagen und ich denke, dass er sich da auch gut einfinden wird. Dann gibt es einen zweiten, prominenteren Namen eigentlich noch als Adam Lönn, zumindest was die Bundesliga insgesamt angeht, das ist Silvio Heinevetter, der nach Hause gegangen ist zum THSV Eisenach, den Verein hatte ich ja gerade erwähnt. Wie sehr wird man ihn in Stuttgart vermissen, auch wenn man überlegt, wie sich die eigentliche Nummer 2 zuletzt entwickelt hat?
Silvio Heinevetter wäre unter Umständen noch geblieben beim TVB, wenn ich das noch richtig gehört habe. Also er wollte einen 2-Jahres-Vertrag, das wollte der TVB nicht. Er wollte nur einen 1-Jahres-Vertrag und deswegen haben sich die Wege dann getrennt. Als Typ wird er dem TVB auf jeden Fall fehlen. Als Torhüter hat er in der Rückrunde nicht mehr so stark gespielt. Da hat Vujovic eigentlich den Rang ein bisschen abgelaufen. Das Problem ist, oder was heißt Problem, der zweite Mann, der neue Mann, den sie jetzt geholt haben, der Luka Krivokapic, der ist erst 22 Jahre. Und da ist schwer zu sagen, wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnen kann, wie alle anderen Neuen eigentlich auch.
Es ist ja tatsächlich so, da hast du zuletzt auch immer darauf hingewiesen, dass der TVB sehr stark abhängig ist von den Torhüterleistungen. Klar, das ist bei jedem Verein extrem wichtig, dass die Torhüter funktionieren, aber es war ja immer eine gewisse Form von Mischung. Eher ein älterer, erfahrener Torhüter und ein junger Torhüter. Das hat sich beim TVB so durch die letzten Jahre gezogen. Hast du da ein bisschen die Befürchtung, dass genau dieser Punkt, der Punkt Erfahrung jetzt im Tor fehlen könnte?
Könnte auf jeden Fall sein. Also der Miljan Vujovic hat schon zwar ein bisschen Erfahrung, aber er ist erst 24 Jahre und er ist nicht so stabil gewesen in der vergangenen Saison. Also er hat sehr gute Spiele gehabt, aber nicht nur. Und dann muss dann in dem Moment der junge Krivokapic mal performen, sonst haben sie ein Problem. Also ich sehe da schon ein kleines Fragezeichen.
Der kommt übrigens von Puerta Sagunto aus Spanien und ja, wird sich dann zusammen mit Vujovic die Spielzeit eventuell teilen, aber muss natürlich auch erstmal in die Bundesliga reinfinden und das ist häufig für die Torhüter ein bisschen schwieriger als für die Feldspieler. Schauen wir auf die weiteren Abgänge. Ich habe es ja gesagt, es sind einige, zum Beispiel Sascha Fatheicher. Der spielt jetzt in Balingen. Der hat auf der Rechtsaußenposition jahrelang extrem guten Job beim TVB gemacht. Warum ist der eigentlich gegangen?
Ja, also da war es so, dass in der letzten Saison der Jorge Serrano ihm ein bisschen den Rang abgelaufen hat, weil er ein bisschen abwehrstärker ist, also der spanische Rechtsaußen. Und da haben sie sich einfach dafür entschieden, einen jungen Mann dazu zu holen aus der eigenen zweiten Mannschaft, der sehr talentiert ist. Ich denke, dass da der Verlust gar nicht so groß sein wird.
Okay, das also dazu. Finn Nikolaus, absolut stark, auch im Juniorenbereich gewesen, guter Abwehrspieler, spielt jetzt in Bietigheim. Und ich kann mich erinnern, dass du immer sehr positiv über ihn gesprochen hast. Er war ja auch mal ein bisschen länger raus und hat aber auch den Weg zurückgefunden. Ist er ein Verlust?
Ja, er hat ein bisschen eine unglückliche Rolle jetzt gehabt. Also er hat sich ja vom Kreis in den Rückraum sammelorientiert, spielt Rückraum links und hatte sich dann in der neuen Saison eigentlich mehr Spielanteile dann erhofft. Aber ich denke mal, wenn alle fit sind beim TVB mit Robin, dem jungen Schüttle, der wie gesagt eine super Entwicklung gemacht hat, durch Novicius und dem Ivankovic, den sie im Winter geholt haben, da wäre er im Prinzip ja Nummer 4, Nummer 3, 4, 5 und da wurden ihm natürlich die Spielanteile nicht garantiert und dann wollte er, hat sich lange überlegt, weil er schon am Verein gehangen hat, hat sich dann überlegt, den Schritt nach Bietigheim zu machen. Ob der so gut sein wird, ist die andere Frage, weil die Bietigheimer den Julius Kühn geholt haben auf seiner Position danach.
Ja, das ist für ihn ein bisschen unglücklich gelaufen. Da schauen wir natürlich auch drauf voraus, wenn wir über die SG BBM Bietigheim sprechen. Aber wir bleiben beim TVB und wechseln den Spieler sozusagen, der gegangen ist. Das ist Egon Hanus. Der spielt jetzt bei Benfica in Lissabon. Also beste Voraussetzung dort. Man weiß ja, dass die in Portugal tolle Möglichkeiten haben, was das Training angeht. Ist eine fantastische Stadt, bestes Wetter und so weiter. Nicht so groß das Land. Das heißt, die Auswärtsfahrten sind nicht so weit. Er kann international spielen. Aber auch da erinnere ich mich, Thomas, du hast auch von ihm immer relativ positiv gesprochen. Wie ordnest du seinen Abgang ein?
Das ist eine ganz interessante Personalie. Also Egon hat, was ganz wichtig war, darf man nicht vergessen, in der letzten Saison, nachdem der Max ausgefallen ist, der war ja lange die Nummer 2 hinter Max, dann hat ganz wenig gespielt und hat dann aber das wirklich hervorragend gemacht. Also da hatte ich eigentlich große Bedenken. Ich denke, der TVB selber auch. Also der war dann sehr wichtig nach dem Ausfall von Max. Allerdings hat der TVB schon lange einen Mann im Visier gehabt, den jungen Bruno Reguard, den Spanier, der bei dem ehemaligen TVB-Trainer Roy Sanchez in Barcelona in der zweiten Mannschaft gespielt hat und mit Dani Fernandez zusammen, also der jetzige aktuelle Linksaußen, den hat der Trainer Michael Schwegert schon 3-4 Jahre schon im Blick gehabt und den wollten sie unbedingt haben und dann war einfach kein Platz mehr für Egon und das ist natürlich auch eine Geldfrage.
Klar, also der TVB, der muss natürlich schon auf den Euro schauen und kann nicht so agieren wie der ein oder andere Verein. Ich finde, dass sie im Rahmen ihres Budgets auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit leisten, was die Personalien angeht. Es gibt noch weitere Abgänge. Es gibt einen Abgang, der ja nie so richtig reingefunden hat, finde ich. Das ist Jan Forstbauer, der jetzt in Oppenweiler spielt und ich will nicht sagen, seine Karriere so ein bisschen ausklingen lässt, aber ich glaube, so kann man es durchaus sagen. Martin Stanica, der spielt jetzt in Birsfelden. Das war kein sonderlich wichtiger Akteur. Und Marino Maric, da ist das Ziel noch unbekannt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile einen neuen Verein gefunden hat. Das kannst du uns gerne sagen. Aber ich glaube, das war auch so ein kleines Missverständnis.
Also schon nicht bekannt, wo der Marino hingeht. Missverständnis würde ich jetzt nicht sagen. Also er hat den großen Nachteil gehabt, dass er quasi nicht Abwehr spielen kann. Er war dann auch im Kreis hinter Lukas Laube, der sich ja super entwickelt hat, die klare Nummer 2. Aber für ihn gilt dasselbe wie für Egon Hanus. Als der Laube ausgefallen ist, hat er eine tolle Rückrunde gespielt, also eine viel bessere Quote wie zu Beginn. Also darf man nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis dadurch, dass er nur offensiv spielen kann, war einfach nicht angemessen. Denn und da haben sie sich jetzt, denke ich mal, gut verstärkt mit dem Gianfranco Pribetic, aber kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf.
Ja, da können wir jetzt ruhig drauf zu sprechen kommen. Der kommt von RK Nexe aus Nasice, ein Verein, den wir aus der European League kennen und der da regelmäßig gute Leistungen bringt. Was ist denn Gianfranco Pribetic für ein Spieler? Also kann der auch Abwehr spielen?
Ja, also ich habe jetzt ein paar Vorbereitungsspiele gesehen und von allen Neuzugängen, muss ich sagen, überzeugt mich der am meisten. Der ist ein ganz anderer Kreisläufertyp als Lukas Laube oder auch Marino. Maric ist sehr, sehr athletisch und sehr aggressiv, kann auch wirklich sehr gut Abwehr spielen, verschiedene Positionen. Und vorne, denke ich, passt es mit ihm und Kai Häfner bestimmt sehr gut. Also der hat mich bis jetzt schon sehr überzeugt, hat sich von allen Neuzugängen am schnellsten eingefunden. Spricht auch ein bisschen Deutsch im Gegensatz zu allen anderen.
Ja gut, wobei es gibt ja einen Neuzugang, der auf jeden Fall Deutsch spricht, obwohl er aus dem Ausland kommt. Das ist Lenny Rubin, hast du eben schon mal genannt. Und ja, der macht die kleine Schweizer Armada in Stuttgart ein bisschen größer und ist ja auch ein sehr enger Freund von Samuel Röttlisberger, einem weiteren Kreisläufer im Kader von Michael Schweikert. Und ich glaube, bei dem muss man sich gar keine Sorgen machen, dass er relativ schnell reinfindet. Er kennt die Bundesliga extrem gut, er kennt einige Mitspieler bereits. Also das sollte eigentlich funktionieren.
Genau, da habe ich also null Bedenken. Das hat man auch schon gesehen. Also deswegen habe ich ihn gar nicht erwähnt. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden.
Dann sprechen wir über Nico Schöttle, den du eben auch schon mal genannt hast. Der hat jetzt beim ASV Hamm Westfalen gespielt, sollte da Erfahrung sammeln, sollte Spielminuten sammeln. Und du hast auch schon angedeutet, dass das einigermaßen gut geklappt hat. Welche Rolle kann Nico Schöttle in Zukunft beim TVB auch schon relativ kurzfristig aus deiner Sicht einnehmen?
Eine große Rolle. Also er ist ein klassischer Shooter, aber das macht er wirklich hervorragend. Also die Vorbereitung, hat ja auch schon eine Verletzung gehabt, den haben dann vielleicht sogar haben sie da den Aufstieg ein bisschen verspielt, weil er hat wirklich klasse gespielt in Hamm, hat sich das Sprunggelenk gebrochen und hat ja, wie gesagt, jetzt vor 2 Wochen ja schon angefangen und macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Kann auch Abwehr spielen übrigens auf verschiedenen Positionen. Und ist schon ein junger Kerl, der ist erst 21.
Und ist damals 2021, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch U19 Europameister geworden mit der Mannschaft, die dann 2 Jahre später, also im vergangenen Jahr, die U21 Weltmeisterschaft in Deutschland gewonnen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen auf den nächsten Neuzugang und der kommt aus Griechenland. Er heißt Achilleas Toskas. Er kommt aus Drama. Das ist ja in der Nähe von Athen und ist eine kleine Hafenstadt. Was kannst du uns über ihn erzählen?
Auch ein ganz interessanter Junge, sehr, sehr ruhiger, also der ruhigste von allen, macht er den Eindruck, und er ist erst 19 Jahre alt. Also die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, waren wirklich sehr gut. Er ist sehr selbstbewusst, hat einen sehr guten Wurf, kann auch ordentlich Abwehr spielen. Ich denke, dass er im Schatten quasi von Kai Häfner sich da sehr gut entwickeln kann. Er braucht natürlich noch Zeit, ist ja klar, als 19-Jähriger. Muss man dann auch mal abwarten, wenn die Liga dann anfängt. Aber er hat auf jeden Fall großes Potenzial.
Und es ist ja so, dass Kai Häfner seine Karriere in der Nationalmannschaft jetzt beendet hat. Das heißt, er kann sich komplett auf den TVB Stuttgart fokussieren und 34 Bundesligaspiele, da wird er noch genug Kraft für im Tank haben. Und dann muss eben der junge Mann aus Griechenland da ein bisschen hinten anstehen. Aber kann natürlich auch bei Kai Häfner jede Menge lernen. Du hast einen weiteren Namen eben auch schon mal erwähnt. Das ist Bruno Reguard Massana, so heißt er komplett. Ein junger Spanier, Jahrgang 2003, das heißt 21 und er spielt auf Rückraum Mitte und soll natürlich dann zusammen, wenn mit Max Häfner wieder einer zurückkehrt, dort die Regie führen auf dieser Position. Wie schnell muss er jetzt aufgrund von Häfners Verletzung da ins kalte Wasser geworfen werden? Und traust du ihm das auch sofort zu?
Also erstmal muss ich dir sagen, dass er nicht Bruno Reguard Massana heißt, beziehungsweise nur tatsächlich im vollständigen Namen, aber der Roy Sanchez hat mir schon gesagt, Massana kennt kein Mensch in Spanien, also er heißt nur Bruno Reguard. Massana wird nie irgendwo auftauchen, also nur am Rande. Ich sehe in ihm, was heißt ein Problem, er muss tatsächlich jetzt auf Mitte spielen, sofort von Anfang an, weil es keine Alternative gibt. Also im ganzen Kader gibt es eigentlich keinen, der das annähernd spielen kann. Und weil mit Max ja vor Januar nichts zu rechnen ist, muss er gleich liefern. Und in den ersten Spielen hat er schon große Probleme gehabt, weil das ist eine schwierige Position, Sprachprobleme, Abstimmungsprobleme und dann ist er körperlich nicht allzu stark, spielerisch natürlich schon. Aber ich denke, dass das möglicherweise das größte Problem vom TVB sein wird am Anfang.
Kannst du dir vorstellen, dass Michael Schweikert dann sagt, ich muss da ein bisschen was anderes probieren, ich muss mir überlegen, wer könnte auf dieser Position eine Alternative sein, dass er dann sagt, er zieht eventuell Nico Schöttle darüber oder er zieht Lenny Rubin darüber, der natürlich auch aufgrund seiner Größe eigentlich kein Rückraum-Mittelspieler ist?
Also ehrlich gesagt, sicher wird er sich das überlegen. Er hat auch schon was ausprobiert, aber wenn du mich fragst, das funktioniert nicht. Das sind alles klassische Halbspieler. Auf Mitte hat es der Ante Ivankovic mal ein bisschen gespielt, aber das sind keine Mittelspieler. Also deswegen ist ein großer Druck auf den Bruno Reguard. Und ja, das könnte ein Problem werden, wie gesagt.
Ja, also ist allerdings natürlich auch gleichzeitig, wie ich finde, eine relativ spannende Personalie und deswegen vielleicht jemand, den man besonders im Auge behalten sollte. Es gibt noch einen Nachwuchsspieler, Nuko Bakani, der eben dann auf der Rechtsaußenposition die Nummer 2 werden wird, hinter Jorge Serrano, hast du ja auch eben schon erklärt, beim Abgang von Sascha Fatteicher, den wir besprochen haben. Und damit sind wir durch, was die Neuzugänge angeht und schauen auf die mögliche erste 7. Also Vujovic sollte eigentlich im Tor zunächst mal gesetzt sein, das glaube ich zumindest. Ich denke, da stimmst du mir auch zu. Und ja, auf links außen Dani Fernandes. Und wer den bei den Olympischen Spielen hat performen sehen, der muss wirklich sagen, das ist ein Spieler, der wird wahrscheinlich nicht über die Saison hinaus beim TVB Stuttgart spielen, da möchte ich dem Verein auch nicht zu nahe treten, aber ich habe den jetzt schon einige Male auch in der Halle spielen sehen, ich bin komplett von ihm überzeugt, das ist ein fantastischer Spieler, der spielt eine schnelle Mitte vom anderen Stern, haben wir ja auch in Kreisab Allee besprochen, ist 23 Jahre alt und der Verein muss auch, glaube ich, da schon relativ weitsichtig arbeiten bzw. planen, weil der Vertrag läuft im Sommer aus, Thomas, und sprechen wir kurz mal über Dani Fernandes, bevor wir dann weiterschauen in der ersten Sieben. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass der über den Sommer hinaus nicht in Stuttgart spielen wird.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das offiziell schon verkündet worden ist, aber er ist wohl mit Barcelona schon einig. Also das ist dem TVB ja auch klar, dass er ihn nicht halten kann. Ein toller Spieler. Also nicht nur beim Gegenstoß, er hat ein wahnsinniges Wurfrepertoire und schon ein super Typ. Also keine Frage.
Auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Mann. Ich glaube auch, dass er das Zeug hat, zu einem Weltklasse Linksaußen zu werden. Die Geschwindigkeit ist sensationell, Wurfrepertoire ist toll. Und er ist auch so ein Spieler, der auch in jungen Jahren schon ein gewisses Selbstverständnis entwickelt hat und auch ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist das, was mir zumindest aufgefallen ist. Dann glaube ich, dass Lenny Rubin zunächst mal auf halb links die Nummer 1 sein wird, dass er da vielleicht dann noch den Vorteil hat, was die Erfahrung angeht, im Vergleich beispielsweise zu Nico Schöttle und bei Reguard. Hast du ja eben schon gesagt, auf Rückraum Mitte aktuell auch klar die Nummer 1, weil eben Max Häfner nicht mit dabei ist. Über Kai Häfner auf halb rechts müssen wir auch nicht sprechen. Und auf rechts außen sind wir nochmal spanisch besetzt in Stuttgart mit Jorge Serrano und am Kreis Lukas Laube, der sich ja toll eingefunden hat in die Bundesliga. Dann können wir eigentlich direkt über die Erwartungen sprechen. Jetzt sind sie Elfter geworden. Möchten sie dann jetzt in die Top 10 oder wissen sie auch aufgrund der Verletzung von Max Häfner, dass sie erstmal gucken müssen, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben?
Ich glaube, sie sind sich selber nicht so ganz sicher. Also ein offizielles Saisonziel im Gegensatz zur vergangenen Saison, wo sie jetzt Platz 10 ausgerufen hatten, haben sie jetzt noch nicht gemacht. Aber ich denke, es ist tatsächlich, wie du sagst, weil sie nicht wissen, wann und in welcher Verfassung die Jungs dann zurückkommen. Das ist ja das größte Problem, ob Max Häfner und Lukas Laube gleich wieder so spielen, wie sie gegangen sind. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und falls nicht, dann könnte es schon schwer werden. Vor allem, weil halt die jungen neuen Spieler sich möglichst schnell da akklimatisieren müssen.
Ja, also ich bin relativ, ja, ich will nicht sagen skeptisch, aber gerade diese Rückraum-Mitte-Position, da brauchst du natürlich schon ein bisschen was an Erfahrung und auch das Zusammenspiel mit den Nebenleuten muss natürlich funktionieren. Und deswegen weiß ich nicht, ob das was werden kann mit der erneut dann besten Platzierung der Vereinsgeschichte. Es ist ja auch das 10. Jahr, logischerweise, wenn du zum 10. Mal dabei bist, des TVB Stuttgart in der Bundesliga. Und auch da muss man sagen, tatsächlich, und da werden wir gleich auch bei den Recken dann auch nochmal drüber sprechen, dieser dauerhafte Gang in die größere Arena, der hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht in Stuttgart. Aber was glaubst du, wird am Ende dabei rausspringen? Auf welchem Platz wird der TVB landen?
Ich glaube auf jeden Fall nicht besser als Platz 11. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, die müssen sich erstmal finden. Ich habe vorgestern mit dem Kai Häfner kurz gesprochen, der ja jetzt schon ein paar Tage im Training ist. Er hat gesagt, es fühlt sich für ihn an, wie wenn er komplett neu in Mannschaft. Also klar, wenn man sich die Anfangsformation jetzt anguckt, dann spielt er mit Reguard, mit Rubin und Pribetic, sind drei Leute direkt neben ihm, die neu sind, mit denen er nicht gespielt hat. Und das Zusammenspiel ist einfach gerade für ihn ja auch wichtig, weil er ja nicht der große Shooter ist. Also er sieht das Problem schon auch.
Ja, was sagst du denn jetzt? Ich brauche eine finale Platzierung von dir.
Dann sage ich mal Platz 12. Was habe ich eigentlich letztes Jahr gesagt? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall weiß ich, dass du eigentlich nie so weit daneben gelegen hast. Aber gucken wir mal, was am Ende dabei rausspringt für den TVB Stuttgart. Thomas, herzlichen Dank zum Jubiläum sozusagen nochmal. Und ja, dann machen wir die erste Pause heute und sprechen gleich über die Recken aus Hannover. Wir machen weiter mit unserer Reise durch die Landeshauptstädte, zumindest die, die wir heute bereisen. Und von Stuttgart geht es nach Niedersachsen zur TSV Hannover-Burgdorf. Und ich möchte in diesem Moment erstmal einen schönen Gruß schicken an Simon Lange, der mir viele Jahre zur Verfügung stand. Er wird das wahrscheinlich in Zukunft auch weiter tun, aber er hat sich eine elterliche Auszeit genommen. Das sei ihm natürlich sehr gegönnt. Also Simon, herzliche Grüße an dich und vielleicht hörst du ja hier rein. Und ich freue mich aber, dass ich einen kompetenten Kollegen von ihm gefunden habe, von der Neuen Presse bzw. der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Wir haben schon ein bisschen geplaudert. Ich bin mir sicher, dass er eine Menge zu erzählen hat zu den Recken, zur Mannschaft von Christian Prokop. Und das ist Stefan Dinser. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hi.
Schönen guten Morgen.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir nehmen am Morgen auf, auch wenn diese Sendung, wie gehabt, diese Vorschau-Sendung um Mitternacht zur Verfügung steht. Das ist ja so Usus. Und ich bin relativ gespannt, was du mir zu erzählen hast, aus dem Grund, weil du hast natürlich immer eine klein wenig andere Perspektive als der Kollege. Ich habe es eben gesagt, Simon hat das viele Jahre gemacht und natürlich auch sehr, sehr kompetent. Aber man hat ja vielleicht auch mal andere Dinge und Kleinigkeiten, auf die man achtet. Und wir haben das ja eben schon beim TVB Stuttgart getan und tun das immer in der Vorschau. Wir schauen zurück. Es war der 7. Platz für die Recken in der Vorsaison. Und wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, hat man sich schon geärgert in Hannover aufgrund der Tatsache, dass man ziemlich lange den 6. Platz belegt hat und immer dran geschnuppert hat, wieder in der European League mit dabei zu sein. Jetzt hat es nicht geklappt. War der Frust groß?
Ich glaube schon, dass der Frust nicht klein war. Sie hatten es ja selbst in der Hand, die Recken. Und haben es dann im Schlusssport noch verloren, versemmelt und an die Gummersbacher abgegeben. Auf der anderen Seite ist es so, das hat man auch gesehen, das war eine anstrengende Saison mit einigen europäischen Spielen, die haben an der Kraft gezehrt. Und nicht zuletzt deshalb ist wahrscheinlich am Ende auch so ein bisschen die Luft ausgegangen. Und es könnte ja spannenderweise in der nächsten Saison ganz anders laufen.
Eben, da hat man nicht diese Belastung mit der European League, wo man, finde ich, ordentlich aufgetreten ist. Ich hätte mir noch ein klein wenig mehr erwartet, beispielsweise die beiden Auftritte gegen Nord, insbesondere auswärts, hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Aber diese Mannschaft ist natürlich verhältnismäßig jung. Sie hat sehr, sehr viel Potenzial, denn diese jungen Spieler, und darauf kommen wir natürlich gleich zu sprechen, die können noch viel, viel besser werden, als sie aktuell schon sind. Ich meine, Renas Uschins hat das ja in Paris bzw. Lille unlängst gezeigt, was da für ein Potenzial in ihm steht. Und er ist nicht der einzige tolle junge Spieler im Kader von Christian Prokop. Aber ich möchte noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, was du gerade angedeutet hast. Ihnen ist da ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich meine, Uschins selbst, der hat ja dann auch gefehlt. War das so der entscheidende Faktor oder was hat den Unterschied da ausgemacht, dass es nicht gereicht hat für Europa?
Ich glaube, da kommt tatsächlich eins zum anderen. Der Ausfall von Renners war natürlich wichtig bzw. schwerwiegend. Aber dann kam da tatsächlich eins zum anderen. Da hat die Mannschaft nicht so performt und da steckte schon viel Kraft in den Knochen, die nicht mehr da. Also es fehlten ein paar Körner, sagen wir mal so. Und dann die Konzentration ließ ein bisschen nach. Und dann hat man gemerkt, dass die Gummersbacher noch zulegen können und am Ende überraschende Siege eingefahren haben. Und dann haben sie es, muss man auch sagen, verdient gedreht noch, sind Sechster geworden und haben sich die Teilnahme an der European League redlich verdient.
Ja, absolut. Also natürlich, der VfL Gummersbach hat eine fantastische Runde gespielt, aber ich glaube, dass man insgeheim, auch wenn natürlich da ein bisschen Frust vorherrscht, das kann ich auch nachvollziehen, dass man schon zufrieden ist, weil gucken wir uns mal an, wie es normalerweise gelaufen ist für die Recken, wenn sie relativ gut abgeschnitten haben in der Saison davor. Sie sind beispielsweise 2016 Siebter geworden, das Jahr danach Elfter, dann Sechster, Dreizehnter, Vierter, Elfter. 13., 6. Sie haben es also jetzt geschafft, zum zweiten Mal erst überhaupt nach 2013 und 2014, da war es Platz 6 und Platz 8, zweimal hintereinander einstellig ins Ziel zu kommen. Platz 6 und Platz 7. Und ich finde, das ist durchaus bemerkenswert, insbesondere wenn man sieht, dass man nochmal einen Punkt mehr geholt hat als in der Vorsaison. Also doch zufrieden in der Unzufriedenheit, kann man das so ausdrücken?
Ja, das kann man genau so sagen. Das Auf und Ab ist beendet, so ein bisschen. Und es gab ja einige Highlights, wie der Sieg gegen Magdeburg zu Hause, als man die Serie durchbrochen hat und gewissermaßen Herrn Wiegert so ein bisschen den Bart gestutzt hat, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Also das hat für große Begeisterung gesorgt, für großen Zuschauerzuspruch. Letztlich ist dann ja Platz 4 in der Bundesliga-Rangliste geworden. Da ist man schon sehr zufrieden. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, die European League ist ein finanzielles Zuschussgeschäft, wenn man nicht gerade in die Endrunde kommt. Und so hat man sich gewissermaßen auch diesen Aufwand jetzt erstmal gespart und guckt mal weiter, wie es in der nächsten Saison läuft, ob man dann eventuell wieder dabei ist.
Das sehe ich als durchaus möglich an. Es ist natürlich ein Hauen und Stechen gerade um diesen sechsten Platz, weil da einige Mannschaften sind, die ein ähnlich hohes Potenzial haben. Ich nenne da jetzt auch nochmal den TBV Lemgo oder was haben wir da noch für Mannschaften? Gummersbach natürlich logischerweise. Also da sind einige Vereine, die ich ähnlich stark einschätze. Das werden wir dann im Verlaufe der kommenden Tage bzw. Wochen dann noch eher erörtern in der großen Saisonvorschau von Kreisab. Aber du hast die Zuschauerzahl bzw. die Entwicklung, was das angeht, angesprochen. Man ist ja jetzt dauerhaft in der Bundesliga, in der großen Arena unterwegs und ich hatte Zweifel, ob das funktionieren kann. Und diese Zweifel hat der Verein bzw. die Mannschaft natürlich auch durch ihre Leistung und die Begeisterung, die sie dadurch entfacht haben für die Zuschauer und die Fans, die jetzt in die Halle strömen, kann man ja wirklich so sagen, weggewischt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht lag ich da ein bisschen falsch. Ich weiß nicht, wie du das vorher eingeschätzt hast.
Also ich war schon zuversichtlich, was die Zuschauerzahlen anbetrifft und hatte mal vor ein paar Wochen geschaut, wie viele Karten eigentlich noch für die Auftaktpartie gegen Gummersbach da sind. Und das sind nur noch ein paar. Also das ist schon ganz erstaunlich. Die Ticketnachfrage hat nach dem Spiel der Deutschen bei Olympia gegen Frankreich ganz offensichtlich stark angezogen. Und über die Jahre hat sich jetzt tatsächlich dieser Aufwärtstrend abgezeichnet. Die Recken können begeisternden Handball spielen. Und was ganz wichtig ist, tatsächlich, das sind Identifikationsfiguren wie Justus Fischer, Renners Uschins, Martin Hanne, ganz wichtig auch. Und generell ist einfach, hier ist Spektakel angesagt. Und Hannover ist eine Handballhochburg. Es gibt eine große Begeisterung in der gesamten Region. Die Recken sind da so ein bisschen mit Leuchtturmfunktion unterwegs. Sie haben eine große Strahlkraft und ziehen einfach die Leute an.
Ja, also was du gerade gesagt hast, das ist natürlich auf jeden Fall so. In der Region ist der Handball relativ beliebt. Der TuS Finnhorst, der hatte ja ein kurzes Intermezzo jetzt in der zweiten Liga. Das ist ein, ich sag mal, Vorortverein von Hannover. Und das zeigt ja schon auf, dass da ein großes Interesse herrscht. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, quasi in der gleichen Region erst unten Zweitligist zu haben. Minden ist auch nicht allzu weit weg von Hannover. Also da wird der ein oder andere, weil GWD ja mittlerweile in der zweiten Liga unterwegs ist, vielleicht auch mal nach Hannover fahren, um dann absoluten Spitzenhandball sehen zu können. Wir müssen sprechen über Personalien, beziehungsweise tun das natürlich sehr, sehr gerne, das ist klar. Es gibt ein paar Abgänge zu verzeichnen und vor allem ein Spieler fällt da ins Auge, das ist Ilja Brozovic, der viele, viele Jahre am Kreis alles für die Recken gegeben hat. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen und er spielt jetzt bei RD Slovan Ljubljana und ich finde, ja, ich weiß nicht, ob das ein Verlust ist, auf eine gewisse Art und Weise schon. Er ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, gar keine Frage, und man setzt da auf jüngere Akteure. Wie schätzt du seinen Abgang ein?
Das ist tatsächlich die schwerwiegendste Personalie, die wichtigste Personalie. Brozo, wie er nur genannt wird, ist hier eine große Identifikationsfigur gewesen, hat 7 Jahre hier gespielt und mit ihm geht nun der letzte vertraute Spieler, gut vertraute Spieler, kann man sagen. Brozo war hier sehr glücklich, ist hier mehrfach Vater geworden, 2-mal, glaube ich. Ja, der Co-Trainer Heidmar Felixson hat es mal so formuliert, sehr passend, wie ich finde. Egal bei welchem Spiel, egal in welchem Kampf, würde er immer Brozo auf seiner Seite wissen wollen. Der Mann ist einfach ein Unikum und ein Witzbold übrigens auch abseits des Feldes, auch wenn er mit der Presse nicht so allzu gerne spricht. Und das wiegt schon schwer. Man hat aber auch, glaube ich, erkennen können, dass er nicht mehr so beweglich ist. Und das Tempo, das Christian Prokop, der Trainer, gerne spielen lässt in der Abwehr, das ist ihm dann ein bisschen schwer gefallen.
Kann ich auch alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Man hat nicht so viel mitbekommen von Ilja Brozovic, eher so ein stiller Vertreter, aber in der Kabine sind ja solche Akteure vielleicht mal so gefragt, dass man am Ende dann zu dem Schluss kommt, na, wäre er besser noch ein Jährchen da geblieben, aber ja, ich habe es ja eben so gesagt, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen und du hast das ja gerade auch nochmal angedeutet. Dann schauen wir weiter. Ein Akteur ist jetzt wieder weg, der ja ursprünglich auch nur ausgeliehen war. Das ist Branko Vujovic, von dem ich mir viel versprochen hatte in seinem ersten Jahr in Hannover. Da hatte er Probleme, konnte nur 18 Spiele in der Bundesliga absolvieren mit 40 Treffern. In der vergangenen Saison hat er sich dann gesteigert, 32 Spiele und im Prinzip ja dann fast alle absolviert mit 75 Treffern. Ich finde aber, dass er, tja, wie soll ich es ausdrücken, nicht so durchgestartet ist, wie ich mir das von ihm erhofft hätte. Wie fällt deine Bilanz nach 2 Jahren Vujovic in Hannover aus?
Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen, dass tatsächlich mehr drin war. Und Christian Prokop ist ein Trainer, der sehr gerne sieht, dass jemand alles gibt und alles abruft und alles auf der Platte lässt. Da hatte man vielleicht manchmal den Eindruck, dass bei Branko da ein bisschen fehlt, dass er ein bisschen launisch ist. Und dann kam ja gleichzeitig der kometenhafte Aufstieg von Renas Uschins, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war schwierig. Renas hat dann mehr gespielt und Branko dementsprechend weniger. Und dann zeichnete sich schon ab, dass das vielleicht auseinandergehen könnte.
Er spielt jetzt bei Dynamo Bukarest und damit spielt er in der Champions League. Das hat er ja vorher schon getan, in Kielce und in Celje. Also er kennt das, auf diesem Niveau unterwegs zu sein. Bin sehr gespannt, wie er sich dort machen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da relativ gut reinpasst. Dann haben wir noch einen weiteren Abgang. Das ist Dario Quenstedt. Der ist aber kein richtiger Abgang, denn er hat seine Karriere auch beendet. Also er schließt sich nicht einem weiteren Verein an. Tatsächlich hat mich das ein bisschen überrascht. Hätte gedacht, dass er vielleicht noch ein, zwei Jahre irgendwo anders weiter spielt. Er hat den Schritt damals gewagt aus Magdeburg weg. Er ist ja ein Magdeburger Kind mehr oder weniger, hat da auch in der Jugend gespielt und ist dann zum THW Kiel gegangen. Da war es für ihn natürlich relativ schwer als Nummer 2 hinter Niklas Landin. Da war man auch nicht immer mit ihm zufrieden. 3 Jahre hat er beim THW gespielt, 2 Jahre dann in Hannover. Er hatte einen großen Namen, er hat auch Länderspiele absolviert, aber auch da muss ich sagen, wird man, glaube ich, mit seinem Nachfolger ein bisschen besser aufgestellt sein.
Das kann gut sein. Letztlich war die Quote, die Dario hatte, der ein sehr freundlicher Zeitgenosse ist, ein sehr umgänglicher Mann auch für uns Pressemenschen, da hat es dann doch in Summe nicht ganz gereicht. Auch wenn er sich zum Saisonende wieder gesteigert hat, gut performt hat. Und mit dem Joel Bierlehm kommt er natürlich ein exzellenter Mann, sehr ambitionierter Mann von den Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube aber, dass man Dario noch nicht ganz abschreiben sollte. Dem ist zuzutrauen, dass er vielleicht nochmal was ganz anderes macht und nochmal Handball spielt, auch in der Bundesliga. Das halte ich für durchaus möglich und das Potenzial und die Qualität, die hat er ja auf jeden Fall, das ist ja gar keine Frage.
Das glaube ich auch. Er kann, glaube ich, ein sehr guter Mann sein, wenn es darum geht, vielleicht mal bei einem Verein auszuhelfen, wo sich ein Torhüter längerfristig und auch kurzfristig dann natürlich logischerweise verletzt und dann braucht man irgendwie Hilfe. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann ein sehr geeigneter Kandidat ist. Jetzt hast du gerade über Joel Bierlehm schon ein bisschen gesprochen. Für den ist das bei den Rhein-Neckar-Löwen äußerst unglücklich gelaufen. Er ist damals aus Leipzig dahin gegangen und dann ging der Stern auf von David Späth und Michael Appelgren, der ist halt da gesetzt, mehr oder weniger. Der ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber da setzt man jetzt auf die Mischung Erfahrung und absolute Jugend und das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, obwohl Joel Bierlehm ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Ich glaube, das ist ein richtig guter Fang für die Recken.
Ja, das ist ein guter Fang für die Recken im Wortsinn. Er ist ein guter Ballfänger und was in dem Zusammenhang nicht zu unterschätzen ist, sind dann doch persönliche Bande. Er ist gut befreundet, sehr gut befreundet mit Marian Michalczyk. Und ich denke, der hat sich sehr gewünscht, dass der Joel hierher kommt. Und das funktioniert, das passt. Das sieht man, die albern viel rum, die haben viel Spaß im Training. Das sind Buddies. Das kann der Mannschaft auch helfen. Zumal Marian ja im Innenblock sehr gut verteidigen kann. Das kann eine sehr wertvolle Geschichte für die Recken werden in dieser Saison.
Lukas Stutzke ist ein weiterer Neuzugang und das lief relativ kurzfristig, denn der BHC ist bekanntermaßen abgestiegen und das zog sich ein bisschen hin. Lukas Stutzke hat dann lange überlegt, was er macht. Der BHC wollte ihn gerne halten, aber er möchte in der ersten Liga spielen. Ist ja auch nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen so ein Joker als Neuzugang, weil man eigentlich gar nicht mit dem geplant hat.
Ja, ich glaube, er kann mehr als ein Joker sein. Das hat er schon gezeigt. Sein Tempospiel, seine Torgefahr, die Qualitäten in der Abwehr. Und ich sag's mal ein bisschen reißerisch, der Mann ist ein Killer. Das ist großartig, wie der performt. Er ist ein absoluter Kämpfer, ein Krieger. Das weiß Christian Prokop zu schätzen. Das weiß auch der Sportchef zu schätzen, Sven-Sören Christoffersen. Die wissen, was sie an ihm haben. Und ich glaube, es wäre leichtfertig gewesen zu sagen, wir sind gut genug besetzt, wir lassen das. Das ist ein Spieler, den man immer gebrauchen kann in jedem Kader.
Das glaube ich auch. Er hat viele gute Fähigkeiten und du hast ja eben auch gesagt, Christian Prokop, der mag es, wenn ein Spieler immer 100% gibt und das, glaube ich, ist bei Lukas Stutzke auf jeden Fall so. Schauen wir noch auf 2 weitere Neuzugänge. Es gibt einen Norweger, der neu mit dabei ist, Thomas Solstad, und einen Fähringer, Wilhelm Paulsen. Was kannst du uns zu diesen beiden Akteuren sagen? Wo finden die sich wieder im Kader?
Das ist tatsächlich jetzt insofern noch schwierig, als der Thomas wohl einen Muskelfaserriss hat und dadurch ein bisschen Trainingsrückstand. Das heißt, zum Saisonauftakt gegen Gummersbach wird er vielleicht noch nicht dabei sein und sich dann langsam erst in die Mannschaft finden müssen. Wilhelm Paulsen hatte sich ja schwer am Knie verletzt oder sagen wir mittelschwer. Also auf jeden Fall gab es eine Verletzung im Länderspiel gegen Japan, wo ja Carlos Ortega Trainer war bei den Olympischen Spielen. Da müssen wir auch noch ein bisschen abwarten. Aber er zeigt sich vielseitig. Abwehrangriff, auch ein Kämpfer, genau das, was Christian Prokop sehen will. Nie halbe Kraft, sondern immer volle Pulle.
Also Christian Prokop, auf den kommen wir jetzt auch noch kurz zu sprechen. Jemand, dem das besonders gut gefällt und ihm scheint es ja auch in Hannover zu gefallen. Er hat den Vertrag verlängert.
Ja, der hat den Vertrag vorzeitig verlängert. Die Recken setzen da mit einem Zeichen. Christian fühlt sich mit seinen Kindern und der ganzen Familie sehr wohl. Das ist ein etwas ruhiger Stadtteil von Hannover. Da kann er sich ganz in Ruhe auf alles vorbereiten, fährt aber auch von dort mit dem Fahrrad ganz gerne dann zum Training und läuft, glaube ich, auch in der Region mal. Das kann man dort sehr gut. Das ist eine ganz schöne Ecke, ziemlich grün. Also das passt. Und Christian ist einfach hier gut angekommen. Das muss man sagen. Er kannte ja Hannover vorhin schon. Und diese Stadt hat eben relativ viel zu tun, was ich vorher gar nicht glaubt. Sven-Sören Christophsen hat das mal so formuliert, als er damals nach Hannover kam. Da hat er sich mit seiner Frau nämlich besprochen und die hat gesagt, was wollen wir eigentlich in Hannover so sinngemäß? Und nach einer Zeit haben sie sich dann gesagt, warum sollen wir hier aus Hannover eigentlich weg? Wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir fühlen uns wohl. Und so ist das dann gekommen, dass der gute Smöre, wie er ja genannt wird, hier zum Sportchef wurde und ja nun auch das schon einige Jahre erfolgreich macht und die Mannschaft konsolidiert hat, was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest.
Und ein wichtiger Baustein dabei ist eben Christian Prokop, der jetzt seit 2021 der Trainer in Hannover ist. Und weil du eben gesagt hast, er kannte Hannover ja schon, er war von 2006 bis 2009 Trainer der TSV Hannover-Anderten. Also von daher war ihm diese Stadt nicht unbekannt und jetzt ist er zurück und bleibt erstmal bis Sommer 2026, wenn dann alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Wir schauen auf eine mögliche erste Sieben und auch auf die Erwartungshaltung und die Ziele in Hannover. Ich bin gespannt, was du sagst. Also ich glaube schon, dass Joel Bierlehm gesetzt sein wird. Und dann hat man relativ viel Auswahl. Ja? Also die Mannschaft ist sehr breit aufgestellt, beispielsweise mit Vincent Büchner auf Linksaußen und auf Rechtsaußen würde ich schon sagen, dass Marius Steinhauser wieder die Nase vorne hat. Da hatte Maxi Gerbel ja eine tolle Saison gespielt, aber Steinhauser ist, glaube ich, dann auch als Kapitän da erstmal gesetzt. Und im Rückraum, finde ich, hat man nochmal an Qualität dazu gewonnen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass gerade ein Lukas Stutzke da sehr, sehr gut reinpasst und der sich wahrscheinlich auch so einen Kampf liefern kann mit einem Martin Hanne oder mit einem Vlad Kulesch auf der halblinken Position. Das sehe ich als relativ offen an. Michalczyk auf der Mitte, ganz klar die Eins, genau wie Renas Uschins auf der halbrechten Position und Justus Fischer dann am Kreis. Stimmst du mir dazu, dass auf halblinks der größte Kampf herrschen wird, wer da von Anfang an auf der Platte steht?
Ja, da gibt es sicherlich den größten Konkurrenzkampf auf der Seite. Ich glaube aber, dass der Konkurrenzkampf nicht überbewertet werden sollte, weil Christian Prokop großen Wert darauf legt, nach einer gewissen Zeit, meistens 10 Minuten, meistens eine Viertelstunde, dann bringt er einen ganz anderen Block und stellt den Gegner damit nachweislich vor große Probleme. Das hat der Werte Kretsche mal so gesagt. Da kommen 3, 4 neue Leute, auf die kannst du dich gar nicht so schnell einstellen. Da sind viele Gegner überfordert, müssen dann ihr System umstellen, kommen in Schwierigkeiten und die Recken sind damit in der Lage, auch eine knifflige Partie nochmal zu drehen, nochmal ganz anders aufzutreten und ihr System auch zu ändern. Ich glaube, das weiß jeder, dass da gebraucht wird. Und das hat auch die Vorbereitung jetzt schon gezeigt, dass manche Spieler, die man in der Startaufstellung erwartet hätte, dann mal 20 Minuten nicht kommen, dann aber eine halbe Stunde am Stück. Also es ist da ganz viel Bewegung, ganz viel Fluktuation drin. Und das macht die Sache auch sehr interessant.
Übrigens, bevor wir das vergessen, mit Tilenz Dremiljan gibt es einen Akteur, der könnte eventuell die Recken schon verlassen haben, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Also das ist tatsächlich möglich. Da gibt es das Gerücht, dass er den Club noch verlässt. Aber das können wir natürlich aktuell nicht sagen. Und es ist ja klar, ich zeichne nicht immer erst einen Tag auf, bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Also das kennt er ja auch aus der Vergangenheit. Das ist organisatorisch gar nicht zu lösen. Dann sprechen wir nochmal zum Abschluss über die Ziele und Erwartungen und natürlich, was glaubst du, was am Ende bei rauskommt. Ich sehe gute Chancen aufgrund der Tatsache, dass man eben nicht diese erneute Belastung mit der European League hat, dass es am Ende der 6. Platz wird. Ich sehe die Recken nämlich ziemlich stabil. Ich glaube, dass ein Lukas Stutzke da extrem gut reinfinden wird. Der wird dann auch nochmal eine Option mehr sein im Innenblock, um da Ilja Brozovic zu ersetzen, auch wenn er eine andere Position spielt. Also ich sehe die Recken gut aufgestellt. Was sind die Ziele der Mannschaft und des Vereins selbst? Und was glaubst du, was wird am Ende auf dem Punktekonto, beziehungsweise besser gesagt auf dem Tabellenkonto stehen? Wo landet die Mannschaft?
Ich glaube tatsächlich, dass sich die Recken vorgenommen in erster Linie weiter konsolidieren. Die Reckenfestung, wie sie das gerne nennen, ausbauen. 5 bis 7. Plätze 5 bis 7 sind drin. Es kommt darauf an, was die Rhein-Neckar-Löwen machen, wie es mit Melsungen läuft. Ich glaube, auch die Hamburger sind nicht zu unterschätzen. Die sind oben wieder mit dabei, kämpfen auch um Platz 6 mit. Ich tippe persönlich, dass die Recken 6. werden, sich vor Gummersbach und dem HSV platzieren. Das Zünglein an der Waage werden die Löwen sein, die Rhein-Neckar-Löwen, wie die sich in dieser Saison präsentieren. Aber den Recken ist, glaube ich, wirklich wichtiger, weiter oben mitzuspielen. Obere Hälfte nicht mehr im zweistelligen Tabellenbereich. Und Christian Prokop hat es nochmal gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren wieder in den europäischen Wettbewerb. Und das ist ganz klar das Ziel und die Marschroute in dieser Saison. Da sehe ich die Recken auf dem allerbesten Weg.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass diese Mannschaft extrem gut aufgestellt ist, ausgeglichen. Du hast es ja eben auch gesagt, Prokop, der wechselt dann gerne auch mal früh oder bringt eine völlig andere Formation als die, die der Gegner eventuell erwartet. Stefan, ich fand, das war ein sehr, sehr gelungenes Debüt. Vielen Dank erstmal, dass du mit dabei gewesen bist. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Was ich aber sagen kann, ist, dass es jetzt die letzte Pause gibt in dieser Ausgabe. Wir sind sofort zurück und sprechen dann über den Rekordmeister, über den THW Kiel. Wir kommen zum letzten Teil unserer heutigen Ausgabe und falls es im Hintergrund ein bisschen lauter werden sollte, kurze Information, wir sitzen hier in einem Arbeitsraum in einem Stadion, das früher benannt war nach einem Modezar. Kann man das so sagen, Tamus, korrekt oder nicht?
Ich finde jetzt Modezar ein bisschen übertrieben. Ich würde jetzt Gary Weber nicht mit Karl Lagerfeld gleichsetzen, aber heute hat auf jeden Fall das ehrwürdige, kann man sagen, das ehrwürdige Stadion einen anderen Namen.
Genau, es heißt mittlerweile OWL Arena, aber trotzdem wird hier ein Pokal ausgespielt, der SoTec Cup Vorbereitungsturnier mit zwei deutschen Mannschaften, den Füchsen Berlin und eben dem THW Kiel. Deswegen sage ich Hallo an Tamus Schwarz von den Kieler Nachrichten und wir haben uns gerade kurz unterhalten und kleiner Schwenker nur und dann starten wir direkt durch in das, was wir natürlich wie immer besprechen. Paris war toll.
Ich fand Paris magisch. Du warst ja beruflich da. Ich war dieses Mal nur privat dort mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern und es war wirklich magisch. Wir haben die 4x100-Meter-Staffeln gesehen, Hockey, Bronzematch der Frauen. Wir waren in Versailles beim modernen Fünfkampffinale. Wir haben Breaking und Skaten gesehen. Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich hätte nicht gedacht, dass mich sowas nochmal so flashen kann und dass sowas nochmal so outstanding für mich sein kann. Ich habe ja auch schon Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Handball, im Beachvolleyball, andere Sachen gesehen. Und das hat uns wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, das ist auch was meine Kinder nicht vergessen werden.
Da bin ich ganz fest von überzeugt. Deinen Sohn habe ich ja schon mal kennengelernt. Von daher, der ist ja auch unfassbar sportinteressiert. Und ich glaube, das habe ich ja hier bei Kreisaballee auch schon gesagt, dass das einfach phänomenal war. Und vielleicht gibt es demnächst dann nochmal die Gelegenheit, mit einem Kollegen, der auch vor Ort war, zu sprechen, um mit ein bisschen zeitlichen Abstand auch nochmal auf diese Olympischen Spiele zurückzuschauen. Wir schauen jetzt aber zurück auf die vergangene Saison beim THW Kiel. Am Ende ist man als Vierter ins Ziel gekommen. Man war auch dabei beim Champions League Final Four, weil man dieses sensationelle Rückspiel hatte gegen Montpellier damals. Man hat den Titel da aber nicht gewonnen. Man hat auch den DHB-Pokal nicht gewonnen. Was war das denn für eine Spielzeit für die Zebras?
Also insgesamt würde ich schon das Fazit ziehen, dass es eine schlechte war. Natürlich kann man sagen, dass nicht alle Ziele verfehlt waren, denn der THW Kiel setzt sich ja für gewöhnlich zum Ziel, im DHB-Pokal und in der Champions League das Final Four-Turnier zu erreichen und in der Meisterschaft oben mitzuspielen und sich für die Champions League wieder zu qualifizieren. Das Ziel wurde verfehlt. Im Pokal sind die Zebras ausgeschieden, aber in der Champions League weit gekommen. Insgesamt war das schon auch so, dass die Champions League, auch die Gruppenphase, immer so ein bisschen alles überstrahlt hat. Da sind sie sehr, sehr gut und souverän durchmarschiert. Sieht man jetzt mal von dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Montpellier ab, was auch schlecht war. Aber insgesamt entspricht das nicht den Ansprüchen des THW Kiel, in der Champions League nicht dabei zu sein. Und jetzt sind sie nicht dabei. Sie spielen European League in dieser Saison.
Wir schauen mal ein bisschen auf die Punkteausbeute. Und bei Wikipedia, in dem Eintrag zum THW Kiel, ist das ganz interessant. Da ist das nämlich separat aufgelistet mit der Ära Philipp Jiecher. Im ersten Jahr 8 Minuspunkte, dann nochmal 8, dann 10, dann 9 und jetzt 21. Warum diese Diskrepanz? Was hat nicht funktioniert beim THW?
Insgesamt muss man da, glaube ich, mehrere Dinge voneinander abgrenzen. Also ich denke schon, dass es den THW nachhaltig beeinflusst hat, dass sehr kurzfristig und unerwartet Niklas Landin und Sander Sargosen den Verein verlassen haben. Natürlich kann man sagen, jeder ist irgendwie ersetzbar, aber das waren natürlich zwei wichtige Säulen. Sander Sargosen, jemand, um den auch eine Mannschaft herum aufgebaut werden sollte und gestaltet werden sollte. Dann muss man feststellen, dass eben insbesondere nach der EM-Pause im Januar die beiden Torhüter überhaupt nicht zurück in die Saison gekommen sind. Also Samir Belhassen hatte ja einen fantastischen Einstieg in Kiel, der ihn zum Nationalspieler auch gemacht hat. Er hat Vincent Gérard in der Nationalmannschaft verdrängt, wurde dann Europameister, aber nach der EM-Pause ging dann die Kurve wieder steil nach unten. Also die Torhüterleistung war schon ein großes Manko, Verletzungspech und dann aber auch so ein Saisonverlauf, in dem die Kieler als Mannschaftsgefüge offensichtlich nicht gefestigt waren. Also viele Spieler haben so in der Analyse und in dem Aufarbeiten immer wieder angeführt, dass es schlecht war, dass man oft, wenn es in Spielen nicht lief und man dann so 2, 3 Tore hinten lag, dass die Mannschaft dann zerfallen ist. Da gab es oft so Einbrüche, die du und ich vom THW eigentlich so nicht kennen. Es gab immer mal schlechte Spiele und es gab auch immer mal so, es gab mal einen schwarzen Oktober mit 3, 4 Niederlagen in Folge oder so. Das waren aber immer kleine, abgegrenzte Mini-Krisen, aus denen man sich dann sehr schnell wieder herausgearbeitet hat. Dies war aber etwas, was sich durch die Saison zog. Also diese Instabilität, die mich auch immer wieder gewundert hat. Und die hat am Ende eben zu dieser Bilanz geführt.
Was ganz interessant ist, wenn wir auch da mal auf die Statistiken schauen, man hat beispielsweise 70 Gegentore mehr kassiert als in der Saison zuvor. Das heißt, die Abwehr war nicht so stabil. Du hast jetzt gerade die Torhüter angesprochen. Man spricht aber ja auch dann aus Spielerperspektive gerne davon, dass es ein Zusammenspiel ist zwischen den Torhütern und der Abwehr. Würdest du jetzt sagen, dass die Defensive des THW auch ein bisschen gebröckelt hat, wenn man jetzt auch mal auf diese Achse schaut? Und Steffen Weinhold, der hatte natürlich immer wieder gesundheitliche Probleme in den letzten Jahren. Das war ein Problem, weil er auch ein wichtiger Abwehrspieler ist, gar keine Frage. Also war, besser gesagt, für den THW, weil er jetzt wahrscheinlich auch seine Karriere dann beendet hat und nicht mehr mit dabei ist. Dufniak auf der Spitze, ja, immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, vielleicht nicht mehr ganz so spritzig wie in den Jahren davor. Und Pekela und Wienzek in der Abwehrmitte zusammen mit Överby sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also kann man es nur an den Torhütern festmachen oder war das auch so ein Problem?
Ja, also insgesamt war das dann auch etwas, glaube ich, wo Schwächephasen von Einzelnen die Mannschaft ein bisschen mit in den Abgrund gerissen hat. Das ist auch so ein Gefühl, was immer wieder mal geschildert wurde. Haben auch die Innenblockspieler zum Teil auch verletzungsbedingt phasenweise gefehlt. Ich würde jetzt aber nicht sagen, Patrick Wienzek und Henrik Pekela sind über ihren Zenit, aber das war dann am Ende so eine Dynamik, wie so ein Dominoeffekt, dass eben auch die Abwehr nicht mehr so herausragend war, wie sie es sonst sein kann. Und ich glaube, das ist auch etwas im Umkehrschluss, wohin der THW Kiel jetzt zurück möchte. Philipp Jiecher, ich komme jetzt gerade aus Graz, also bevor wir jetzt hier in Halle Westfalen gelandet sind, waren wir eine Woche lang in Graz in dem jährlichen Trainingslager und das ist dieses Jahr ja alles ein bisschen anders gewesen wegen Olympia und weil die Neuzugänge dann zum Teil eben noch bei den Olympischen Spielen waren und erst später zugekommen sind, aber ein Fokus ist auf jeden Fall, dass die Abwehr wieder das Kieler Prunkstück werden soll und ich denke, dass die Protagonisten damit auch in der vergangenen Saison nicht zufrieden waren. Trotzdem sagt man ja so schön, es gibt herausragende Torhüter, die einem Spiele gewinnen. Und das war Niklas Landin mit Sicherheit. Das ist jetzt auch ein Andreas Wolf, den der THW verpflichtet hat im Sommer. Das waren die beiden Kieler Torhüter, aber nach der Europameisterschaftspause in der Rückrunde nicht. Und das ist schon ein Faktor gewesen.
Ja, absolut. Da haben wir ja auch immer wieder drüber gesprochen und die Zahlen sind da auch relativ eindeutig. Also sie waren dann hinten raus kein Faktor mehr, obwohl ich nach wie vor glaube, dass ein Thomas Schmirk war, auch wenn er jetzt aktuell verletzt ist, dass das ein Torhüter ist, der eigentlich eine ideale Nummer 2 ist, der immer eine solide Leistung bringt und dem es, glaube ich, auch gut tut, wenn er nicht die Nummer 1 ist, sondern seine Rolle ausfüllen kann und eben nicht der Fokus auf ihm liegt und der ganze Druck dann natürlich auch mit der hohen Erwartungshaltung beim THW Kiel. Es gab, glaube ich, so einen Punkt auch, wo man ja spätestens zu dem Zeitpunkt damals auch erahnen konnte, dass es eine sehr schwierige Saison werden könnte für den THW. Das war diese knappe Heimniederlage im DHB-Pokal gegen die HSG Wetzlar, wenn man auch weiß, wie die HSG damals generell eigentlich in Form war. Die sind damals mit einer 16-Tore-Niederlage zum Saisonauftakt in die Spielzeit gestartet, zu Hause gegen den SC Magdeburg. Klar, da kann man verlieren, aber so hoch ist dann nochmal eine andere Geschichte und kamen dann nach Kiel im Pokal, haben dieses Spiel gewonnen. Der Rest ist bekannt. Ich muss ein bisschen was fragen zu einem Spieler, der ja neu dabei gewesen ist seit dem vergangenen Sommer. Das ist Elias Ellefsen Aschipagutu, von dem wir uns alle viel erhofft haben. Ich finde, er hatte viele tolle Spiele auch, gar keine Frage. Aber man hat auch immer wieder gemerkt, dass es noch nicht so harmoniert mit seinen Mitspielern. Ich kann mich beispielsweise an das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt erinnern. Klar, das war auch noch verhältnismäßig früh in der Saison, müssen wir nicht drüber reden. Und es braucht ja immer Zeit, auch gerade für so einen jungen Spieler da reinzufinden. Aber da gab es dann eine Offensivaktion, wo er auch verwirft. Natürlich, es war ein freier Wurf, kann man machen, kann man nicht machen. Also generell, dass er einen freien Wurf hat, war ja alles in Ordnung. Im Gegenzug Emil Jakobsen quasi mit der Schlusssekunde zum Sieg für die SG Flensburg-Handewitt. Wie hat der deiner Meinung nach insgesamt reingefunden und wie sehr kann man auch an ihm und auch dem Altersunterschied von ihm zu den anderen etablierten Spielern beim THW festmachen, dass da gerade ein Prozess stattfindet, der eigentlich im vergangenen Jahr erst begonnen hat?
Ja, genau, da sprichst du was sehr Richtiges an. Also erstmal möchte ich gerne nochmal daran erinnern, Elias Ellefsen Aschipagutu ist jetzt 22 Jahre alt, das heißt vor einem Jahr war er 21 Jahre alt und da kam also ein 21-jähriger Spielmacher von den Färöer, der auf einmal natürlich beim THW Kiel einen ganz anderen Druck, aber auch in der Champions League und in der Bundesliga ein ganz anderes Spielniveau erlebt hat. Und ich finde, im Nachhinein kann man sagen, dass er das dafür ja eigentlich ausgesprochen gut gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass er untergegangen ist oder so. Er hat halt Höhen und Tiefen. Und man muss das vielleicht auch ein bisschen auseinanderdröseln, weil er natürlich ja am Ende auch in seiner ersten Saison diese eher schlechte Saison erlebt hat. Es war nicht so, dass alles gut lief und er hatte Schwierigkeiten reinzukommen, sondern das war natürlich auch für ihn ein Auf und Ab. Insgesamt finde ich es schade, dass er jetzt im Moment angeschlagen ist. Der hat muskuläre Probleme, der hat das Trainingslager sozusagen nur vom Rand aus miterlebt, hat mit dem Athletik-Coach Hinrich Brockmann beim THW Kiel viel gearbeitet und ich habe darüber auch mit Viktor Szilágyi, dem Geschäftsführer des THW Kiel, gesprochen, der zu Recht ja auch sagt, dass es aus dem Grunde schade ist, weil gerade jemand wie Elias Ellefsen Aschipagutu jetzt diese Zeit bräuchte, um am Timing, an den Abläufen zu arbeiten, mit jemandem wie Emil Madsen, der im rechten Rückraum dazugekommen ist. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Also ich finde, dass das ein Spieler ist, der einem viel Spaß machen kann. Und es gibt viele Bundesligaspieler, die nimmt man so hin, die sind da, die erfüllen ihre Aufgabe. Und ich finde, es gibt so eine Kaste an Bundesligaspielern, die was Besonderes mitbringen. Und ich glaube ganz fest, dass er so ein Spieler, wenn er es nicht sogar schon ist, auf jeden Fall sein wird. Und ich glaube auch, dass die Kombination mit einem Haudegen wie Domagoj Duvnjak, der quasi in einer Mentorenrolle sein kann mit Elias, dass das eine sehr gute Kombination ist, dass er schon echt auf Top-Niveau ist, aber trotzdem noch lernt von solchen Leuten.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass er sich auch nochmal gerade in Jahr 2 und 3 beim THW massiv weiterentwickeln wird. Und du hast einen Namen gerade schon genannt mit Emil Marzen. Ich glaube auch, dass das auf Dauer sehr gut harmonieren wird. Marzen ist natürlich auch ein anderer Spielertyp als die Rückraumspieler, die vielleicht bislang beim THW unter Vertrag sind. Schauen wir auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und natürlich, es gab zuletzt ein ganz, ganz großes und auch bemerkenswertes Abschiedsspiel mit vielen, vielen Legenden aus früheren Tagen in Kiel. Beispielsweise Magnus Wieslander oder wer auch immer da dabei gewesen ist. Die Liste könnte ich jetzt endlos fortsetzen. Niklas Ekberg hat den Verein verlassen und spielt jetzt wieder in Ystad, in Schweden, in seiner Heimat. Und Steffen Weinhold natürlich. Also sprechen wir mal komplett zusammen sozusagen über die rechte Seite, über diese beiden alten Haudegen, die schon lange mit dabei gewesen sind beim THW Kiel. Was bedeutet dieser Einschnitt?
Es ist natürlich, wenn Spieler, die den Verein geprägt haben, und das haben die beiden, was sich nicht zuletzt dadurch ausdrückt, dass beide in der sogenannten Hall of Fame unter der Hallendecke in der Wunderino Arena ihr Konterfei enthüllt bekommen haben an dem Tag des Abschiedsspiels. Wenn solche verdienten Spieler den Verein verlassen, dann ist es immer ein Einschnitt. Ich finde aber, dass der THW auf der Rechtsaußenposition diesen Einschnitt oder diesen Umbruch sehr gut geregelt hat. Also neben Ekberg hat ja auch Sven Erik den Verein verlassen und dafür sind Lukas Zerbe, immerhin ja auch ein immer mal wieder deutscher Nationalspieler, und mit Benze Imre, ein ungarischer Nationalspieler, der jetzt auch bei den Olympischen Spielen dabei war, hinzugekommen, die mir jetzt schon ganz viel Spaß machen, was man bisher sehen kann. Es gab ja schon ein Testspiel gegen Zagreb im Trainingslager, es gab gestern das Halbfinale gegen Nantes, und Imre ist auch offensichtlich ein heißer Kandidat, Ekbergs Nachfolge von der 7-Meter-Linie anzutreten. Also ich glaube, der Umbruch wurde gut gemeistert, und man muss ja auch fairerweise sagen, dass Außenpositionen immer ein wenig weniger strategisch zu handeln sind als Rückraumspieler, was das Positionsspiel angeht. Bei Steffen Weinhold muss ich sagen, dass man mit Emil Madsen einen richtig guten Fang gemacht hat. Der war immerhin Torschützenkönig der Champions League und auch der dänischen Liga, zweimal sogar. Das wirft man nicht so nebenbei mal dahin. Und man muss auch fairerweise sagen, dass Steffen Weinhold viel verletzt war. Insofern ist auf der Position mit Emil Madsen wirklich ein fantastischer Spieler gekommen. Da wird aber eher ein Problem entstehen, dadurch, dass sich jetzt nach den Olympischen Spielen Harald Reinkind hat operieren lassen müssen, der eine ähnliche Verletzung hat, wie sie Henrik Pekele auch hatte, nämlich so eine komplizierte Fersenverletzung an beiden Füßen, die operativ jetzt behoben werden musste. Der wird also erst im nächsten Kalenderjahr, also nach der WM-Pause beim THW Kiel, wieder einsteigen. Es gibt dann noch den jungen Henry Papst, ein Perspektivspieler, der neben Madsen auf der Position spielen kann. Ansonsten hat der THW angekündigt, sich nicht mehr auf dem Transfermarkt umzuschauen, sondern das Problem mit Bordmitteln, also mit Rechtshändern, lösen zu wollen. Und insofern glaube ich eher, dass die Reinkind-Verletzung den Umbruch erschwert, als dass es der Wechsel von Weinhold zu Madsen tut.
Das war mir gar nicht bekannt, hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wie aktuell diese Meldung ist, spielt aber auch im Endeffekt gar keine Rolle.
Du musst vielleicht mehr die Kieler Nachrichten lesen. Das würde auf jeden Fall in diesem Fall helfen.
Ja, ist kein Problem. Du kannst mir ein Plus-Abo jederzeit zur Verfügung stellen. Aber Spaß beiseite, das ist ein Problem. Müssen wir nicht drüber reden. In dem Moment, wo Madsen eventuell mal nicht performt, das kann ja immer passieren, obwohl ich auch sehr, sehr viel von ihm halte, oder er vielleicht mal kurzfristig ausfällt, hast du keinen Linkshänder mehr im Rückraum. Das ist schwierig.
Ja, also keinen würde ich nicht sagen. Du hast mit Henry Papst einen Spieler, der jetzt auch schon in seine dritte Saison geht. Natürlich nur Perspektivkader, also ich will das nicht zu hoch hängen. Der aber dem THW auch schon immer mal punktuell in der Champions League geholfen hat. Da muss man vielleicht mal schauen, wie der sich weiterentwickelt. Und ansonsten musst du das Spiel eben so gestalten, dass ein Rechtshänder helfen kann auf der Position. Das Problem ist auch, der THW hatte das irgendwann gesagt, jetzt nach Olympia, die haben genau 20 Tage alle gemeinsam mit den Olympiafahrern und den Neuzugängen, alle als Kollektiv. Das ist so extrem wenig. Da ist es natürlich schwierig, Dinge einzustudieren und umzustrukturieren in 20 Tagen, wofür du ansonsten Wochen brauchst. Und dadurch, dass neben Elefsen Aschipagötu auch Nikola Bilic jetzt im Trainingslager angeschlagen war, sind auch einige Rechtshänder raus gewesen jetzt für eine Phase. Und das macht es dann schwierig. Ansonsten ist es ja nicht etwas, wofür man den Handball neu erfinden muss, wenn man mal auf der Linkshänderposition mit einem Rechtshänder spielt. Das kann funktionieren, aber es ist nicht optimal. Also der Harald Reinkind wird sehr, sehr schmerzlich vermisst werden. Und neben Reinkind ist jetzt auch noch Thomas Mirkwar ausgefallen, da du die Kieler Nachrichten nicht so regelmäßig liest.
Nein, ergänzt sich das noch? Das habe ich mitbekommen.
Okay, der fällt aber nur für 5 Wochen aus. Schlimm genug.
Ja, das ist nicht ganz so ein Problem, wenn man drei Torhüter hat und einer davon ist sehr, sehr gut und der ist fit, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Aber Harald Reinkind ist ja auch nicht irgendein Spieler, ist ein Spieler mit sehr viel Qualität, der sowohl in der Abwehr auch dagegen halten kann, als auch im Angriff sehr viel Wurfkraft hat und sehr viel Dynamik auch. Also das ist ein großer Verlust. Ich betone das nochmal, ich halte sehr viel von Emil Mahlzen und glaube, dass der sich in der Bundesliga sehr gut zurechtfinden wird. Sven Erik, das noch der Vollständigkeit halber, spielt jetzt beim Team TuS Holstebro in Dänemark. Und wir haben noch einen Linkshänder vergessen, das ist Eduardo Gobindo. Der war ja im Prinzip nur als Aushilfe da. Der spielt jetzt bei Beşiktaş in Istanbul. Ich kann mich erinnern, dass du da mal gewesen bist, um ein Champions League-Spiel zu gucken.
Ja, aber die Halle ist schon ein bisschen länger her. 20.000 Zuschauer und ich kann mich noch sehr genau erinnern, die Zuschauerzahl damals war 80. Mhm. Handgezählt von mir.
Ja, vielleicht hast du dich da noch verzählt, wer weiß, es war nur 79.
Ja, oder 85.
So, da gibt es auch noch ein paar Nachwuchsspieler mit James Faust, der spielt jetzt in Lemgo, Lukas Schwormstede, der spielt jetzt in Konstanz und Magnus Bierfreund, der spielt in Baling. Ich glaube, über die müssen wir jetzt nicht noch im Detail sprechen.
Ganz zwei kurz, Neuzugänge, ganz ja bitte. Kurz. Der heißt Janis Faust. Du hast dich gerade verlesen.
Ja, tatsächlich.
Janis
Faust. Ja, ja, ich muss das hier nochmal ein bisschen größer machen. Ich bin ein bisschen blind. Ja. Sollte mir vielleicht auch mal eine Brille zulegen, wie du eine hast. Über die Rechtsaußen haben wir schon gesprochen mit Lukas Zerbe und Benze Imre. Benze Imre war ja letztes Jahr bei der Juniorenweltmeisterschaft in Deutschland auch einer der auffälligsten Spieler. Ich halte auch sehr, sehr viel von ihm. Ich
Ungarn glaub, war im Finale gegen Deutschland.
Ja, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist und dass er dem THW noch viel Freude bereiten wird. Lukas Zerbe kennen wir schon seit vielen Jahren aus der Bundesliga. Mahlzen haben wir gerade besprochen. Gibt es noch einen Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend mit Leon Nowotny und natürlich der große Name schlechthin mit Andreas Wolf. Als Andreas Wolf damals den THW Kiel in Richtung Kielce verlassen hat, hast du geglaubt, dass der noch jemals das Kieler Trikot tragen würde?
Ja, also man glaubt das ja eigentlich nie. Wenn Spieler einen Verein verlassen, kommt es ja in den seltensten Fällen vor, dass diese Spieler irgendwann nochmal wiederkommen werden. Natürlich gibt es Gegenbeispiele. Also Henrik Pekeler hatte ja auch schon eine Jugendphase beim THW Kiel und hat dann noch ein paar extra Runden gedreht und ist dann als gereifter, gestandener Spieler wiedergekommen. Andreas Wolf war schon ein gestandener Spieler, als er beim THW weggegangen ist. Insofern muss ich sagen, nein, natürlich habe ich das nicht gedacht, aber ich glaube, es hat auch sonst niemand gedacht.
Was kann er dem THW bringen, außer einer guten Quote?
Das ist eine schwierige Frage. Ich hätte jetzt, wenn du die Frage beendet nach, was kann er dem THW bringen, hätte ich gesagt, eine gute Quote. Und ich glaube, neben einer guten Quote auch das Vermögen, Spiele entscheiden zu können. Es gibt ja gute Quoten und gute Quoten. Es gibt manchmal Torhüter, die haben viele Paraden, aber haben am Ende die wichtigen Bälle nicht gehalten. Und es gibt manchmal Torhüter, die kommen schlecht rein, werden ausgewechselt, aber kommen dann nochmal in den letzten 5 Minuten und halten die entscheidenden 5 Bälle. Also es ist nicht immer auch nur Quote, aber ich gehe da mit bei den THW-Spielern, die, glaube ich, alle der Überzeugung sind, dass Andreas Wolf ihnen Spiele gewinnen kann. Und ich denke, dafür ist er auch geholt worden.
Schauen wir mal auf die mögliche erste 7, wobei das aktuell natürlich auch mit den angeschlagenen Spielern ein bisschen schwierig ist. Im Tor ganz klar wird Andreas Wolf gesetzt sein. Und übrigens, meine Antwort auf die Frage wäre eigentlich auch, dass er eine gewisse Aura zum THW zurückbringen kann. Weil ich finde, dass viele Vereine in der Bundesliga zumindest, international ist das vielleicht noch ein bisschen anders, ein wenig den Respekt vor dem THW Kiel verloren haben. Insbesondere, wenn sie nach Kiel kommen. Das war jahrelang eine Festung. Es gab da auf der alten Internetseite auch immer die Statistik, kein Heimspiel verloren in dem und dem Wettbewerb seit 80 Jahren. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Aber klar, er ist natürlich gesetzt, im Tor müssen wir nicht drüber sprechen. Auf links außen kommt es immer mal drauf an. Da hat man mit Magnus Landin und mit Rune Dahmke zwei etablierte Spieler, die schon seit vielen Jahren beim THW sind. Magnus Landin kann natürlich auch auf der Halbposition decken. Das eröffnet dann die Möglichkeit, vielleicht auch mit Ellefsen Achipagutu anzufangen und ihn dann auf Außen in der Deckung zu parken und so weiter.
Die beiden Linksaußen teilen sich normalerweise die Spielzeit relativ paritätisch. Also, ja.
Und dann auf halb links Erik Johansson, eigentlich die Nummer 1, würde ich jetzt so sagen. Nikola Bielik natürlich auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ja. Und in einer anderen Rolle in den letzten Jahren ist er jetzt einer der Kapitäne beim THW Kiel. Und du weißt das aus einigen Gesprächen, dass ich sehr viel von ihm halte. Insbesondere auch menschlich ist er über jeden Zweifel erhaben. Ganz, ganz feiner Kerl. Auf der Mitte, da kommt es natürlich drauf an, will man dieses Wirbelhafte, dieses Wilde vielleicht teilweise, dieses Außergewöhnliche, oder setzt man auf die Erfahrung von Domagoj Duvnjak? Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann auf halb rechts aktuell gibt es keine Alternative zu Emil Mahlzen, keine hochwertige. Und auf rechts außen würde mein Gefühl aktuell sagen, da geht Philipp Biecher mit Benze Imre rein. Was sagst du?
Ich sehe die Rechtsaußenposition eigentlich ähnlich strukturiert wie die Linksaußenposition. Da war es oft so, dass selbst wenn der eine Linksaußen in der ersten Halbzeit 5 Tore wirft, in der zweiten trotzdem der andere spielt. Und selbst wenn der eine Linksaußen nicht so gut performt, er trotzdem bis zur Pause drin geblieben ist und dann kommt der andere. Also da mussten schon Ausschläge sehr extrem sein. Ich sehe das auf Rechtsaußen eigentlich auch so. Lukas Zerbe ist auch sehr, sehr präsent in diese Mannschaft reingekommen. Das ist ganz lustig, natürlich darf man das nicht zu hoch hängen, aber es gab nach Olympia, noch ohne die Olympiafahrer, gab es ein Testspiel. Es gibt immer so Testspiele auf dem Lande in Barmstedt in Schleswig-Holstein, wo Lukas Zerbe dann auf Anhieb gleich 16 Tore in dem Spiel geworfen hat. Und ich finde, Lukas Zerbe hat eine sehr stoische, aber trotzdem präsente Ausstrahlung. Der kommt, der macht seinen Job und den macht er richtig gut. Und das, glaube ich, kann man auch für Benze Imre sagen. Darum kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Teilzeitmodell werden könnte.
Am Kreis wird das ähnlich sein mit Henrik Pekler und Patrick Wienzek. Und dann gibt es natürlich vor allem für die defensive Rolle noch Peter Överby. Also insgesamt ist das natürlich nach wie vor ein guter Kader. Und ich zitiere dich mal vom Anfang unserer Aufnahme, unseres Gespräches. Da hast du gesagt, der THW Kiel, der möchte immer ins Final Four. Deswegen, wenn wir jetzt über Ziel und Erwartung sprechen, Final Four DHB-Pokal ist ein Ziel. Was dann in Köln passiert, das weiß man vorher nie. Final Four in der European League, weil man dieses Jahr nicht in der Champions League spielt, ist, glaube ich, ich will nicht sagen Pflicht, aber deutlich mehr wichtig, als vielleicht das Final Four in der Champions League zu erreichen, weil es eben der niedrigere Wettbewerb ist international.
Und darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Es ist natürlich aber auch keine Laufkundschaft, auf die man da trifft. Das muss ich ein bisschen einschränken in der Vorrunde. Mit Vojvodina, Torre La Vega und RK Nexe, das sind schon Gegner, da musst du Gruppensieger werden, das würde ich ganz deutlich sagen. Aber in der Hauptrunde könnten Mannschaften warten wie Vardar Skopje, FC Porto und Elverum. Da hast du auf einmal eine Hauptrunde, die sich anfühlt wie eine Champions League Hauptrunde. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, der THW ist in der European League, die muss er dann auch gewinnen. Aber ich glaube doch trotzdem, dass das Final Four ein noch greifbareres Ziel sein muss als in der Champions League.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe es ein bisschen kompliziert ausgedrückt. So, und in der Bundesliga ist klar, will man wieder in die Champions League, also Platz 2 ist das Ziel. Was glaubst du, auch aufgrund der Personalsituation, beispielsweise Harald Greinkind lange nicht dabei, neue Spieler generell, Andreas Wolf, der wird sich nicht lange einfinden müssen in der Bundesliga, weil er kennt natürlich auch viele Spieler. Ist das realistisch? Glaube ich ja, Zweiter zu werden. Wird das aber auch passieren? Die Konkurrenz ist sehr gut, gar keine Frage. Der SC Magdeburg hat eine tolle Mannschaft als deutscher Meister. Die Füchse Berlin haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Matthias Gitzel hat gerade bei Olympia wieder vom anderen Stern gespielt. Die SG Flensburg-Handewitt hat ein Jahr mehr jetzt mit Nikolai Krikau als Trainer, bekommt mit Niklas Kirkelöke einen sehr guten Spieler, der, glaube ich, wichtig ist für das System, mit dazu. Ist das am Ende eine ganz enge Hose, Zweiter zu werden in der Bundesliga? Was glaubst du? Was ist dein Tipp? Wie sieht's aus?
Also ja, es wird eine enge Hose, weil es wird sich niemand mehr da oben jetzt kampflos verabschieden. Das ist nicht wie der erste FC Kaiserslautern, der irgendwann mal deutscher Meister geworden ist, völlig unerwartet und danach wieder ins Mittelfeld zurückgerutscht oder sogar abgestiegen ist, sondern diese Mannschaften, die da oben sind, die werden ihr Potenzial ja nicht irgendwie pulverisieren. Ich glaube trotzdem, dass die SG Flensburg-Handewitt auf jeden Fall vor den Füchsen landen wird, weil jetzt nach dieser Eingewöhnungsphase mit Pütlik und den anderen, die du eben auch aufgezählt hast, erwarte ich von denen viel. Beim THW habe ich so ein bisschen das Bauchgefühl, dass vieles vom Saisonstart abhängig sein wird. Du bist am ersten Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen, du bist am dritten Spieltag beim SC Magdeburg. Also es geht gleich richtig in die Vollen. Und wenn es dumm läuft, kann sich auch leicht mal wieder so eine Negativspirale entwickeln. Wenn es aber gut läuft, kann es auch eine Positivspirale sein und so ein Flow, in den man reinkommt. Davon wird ein bisschen was abhängen. Ansonsten glaube ich auf jeden Fall, dass der THW in den Top 4 landen wird. Aber alles andere ist wirklich, wirklich schwer zu prognostizieren.
Das finde ich sehr interessant, Tamo, weil ich kann mich erinnern an die letzten Jahre. Du und deine ehemalige Kollegin Merle Schark, schöne Grüße an dieser Stelle, ihr seid immer sehr optimistisch gewesen. Jetzt bist du gerade ein bisschen zurückhaltend. Woher kommt diese Zurückhaltung?
Die Zurückhaltung kommt daher, dass es in der vergangenen Saison einfach viel zu kritisieren gab Und ich glaube, der THW auch viel intern und nach innen aufarbeiten musste. Und ich glaube, dass diese Saison auch so ein bisschen den Charakter eines Neustarts, wenn man es so sagen will, haben könnte. Und man muss hinzuziehen, dass es auf entscheidenden Positionen auch Neuzugänge gab. Man muss hinzuziehen, dass mit Harald Reinkind auf einer entscheidenden Position ein Spieler lange ausfällt. Man muss immer irgendwie auch damit rechnen, dass da vielleicht nochmal der ein oder andere dazukommt, der sich verletzt. Und darum, sagen wir mal, wenn man weiß, woher der THW in der vergangenen Saison kommt, wäre der Sprung, jetzt von der Meisterschaft zu reden, für mich zu groß. Darum bin ich da eher ein bisschen verhalten.
Dann erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. In ein paar Minuten geht's hier los mit dem Finale THW Kiel gegen Westbrem. Da möchte ich dich nicht von abhalten, aber wo kann man den Kieler Nachrichten online folgen und auch dir persönlich, wenn man das möchte? Weil das frage ich jetzt die Kollegen immer, von denen ich weiß, dass sie sehr affin sind, was Social Media angeht.
Also unsere Website ist www.kn-online.de. Ansonsten kann man uns auch abonnieren. Es gibt jeden Donnerstag einen THW-Newsletter, den wir veröffentlichen. Und immer am zweiten Dienstag im Monat veröffentlichen wir auch ein Konkurrenzprodukt zu Kreisab, nämlich einen THW-Podcast, der Timeout THW heißt, den ich mit meiner neuen Kollegin Corinna Kirn jetzt immer aufnehme. Wir machen auch am Dienstag, den 3. September, vor dem Bundesligastart eine Sonderfolge zum Bundesligastart des THW Kiel. Ja, das sind so die verschiedenen Kanäle, auf denen man uns findet.
Sehr gut. Und bei Instagram sind die KN natürlich auch vertreten, ja. Gar keine Frage. Und da bekommt ihr dann auch immer Informationen. Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. An alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer ersten Folge aus der Landeshauptstadt mit dem TVB Stuttgart, der TSV Hannover Burgdorf und dem THW Kiel. Und natürlich, ihr wisst das, auch Kreisab ist bei Social Media unterwegs, unter Facebook, Twitter, YouTube. Vor allem aber auch bei Instagram bekommt ihr alle Informationen, die ihr rund um diesen Podcast irgendwie benötigt. Das war's für diese Ausgabe. Und denkt dran, in 2 Tagen sind wir schon wieder auf Sendung. Bis dann. Tschüss.